Ja, ich möchte heute Morgen über ein Thema mit euch sprechen und ich kann darüber sprechen, weil ich davon selbst betroffen bin. Das hat nämlich mit Fußball zu tun. Ich bin nämlich Fan eines bestimmten Vereins und deswegen kann ich darüber sprechen. Ich bin nämlich Fan von Schalke 04. Ist jemand von euch Schalke-Fan? Ich bin wieder alleine. Ja, also... ich möchte mit euch über ein Thema sprechen, es wird jetzt eingeblendet und es heißt, wie ich von Jesus lernen kann, mit Enttäuschungen umzugehen. Ja? Schalke gerade nicht so gut dabei, schon seit einiger Zeit eigentlich nicht und ein bisschen der neue HSV in der zweiten Liga geworden. Daher schauen wir mal, was passiert. Aber Spaß beiseite. Nein, heute ist natürlich auch Palmsonntag und der hat natürlich auch mit dem Thema zu tun. Eigentlich ein Tag voller Jubel, voller Hoffnung, voller Erwartungen. Und die Menschen breiten in Jerusalem ihre Kleider aus, schwenken Palmzweige und rufen Hosianna. Und sie feiern Jesus wie einen König, den Retter, der endlich alles verändern wird. Und nur wenige Tage später rufen genau diese Menschen, kreuzigt ihn. Und was ist in dieser kurzen Zeit passiert? Wie konnte aus dieser Begeisterung so schnell auch Ablehnung werden? Und Palmsonntag zeigt uns das, wie eng Hoffnung und Enttäuschung beieinander liegen. Menschen hatten bestimmte Erwartungen und Vorstellungen davon, wie Jesus handeln sollte. Stark, mächtig, politisch. Doch Jesus kam auf einem Esel angeritten und nicht auf einem Kriegspferd. Er kam in Demut und nicht in Triumph. Und gerade deshalb ist Palmsonntag ein guter Moment, um darüber nachzudenken, wie wir mit Enttäuschung umgehen, mit unerfüllten Erwartungen an Gott, an andere, an das Leben selbst. Und was machen wir, wenn unser eigenes Hosianna unbeantwortet bleibt? In meiner Arbeit ist mir eins immer ganz wichtig, gerade in der Arbeit mit Teenies, mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen, ist immer mein eigener Antrieb, auch in meinem eigenen Glaubensleben. Ich möchte lernen zu handeln, wie Jesus es tut. Ich möchte in meinem eigenen Glaubensleben immer lernen, so zu handeln, wie Jesus es getan hat, ihm ähnlicher werden. Und das schauen wir uns heute Morgen an. Wir schauen uns an, wie wir von Jesus lernen können, ganz praktisch, mit Enttäuschung umzugehen. Und wenn ich in die Bibel schaue, wenn ich die Evangelien lese und mich mit dem Leben Jesu beschäftige, dann habe ich mich schon oft gefragt, wie ist Jesus eigentlich damit klargekommen, dass er so oft nicht erkannt oder verkannt wurde? Dass die Menschen nicht sehen konnten, wer er ist? Und wie viel Enttäuschung muss Jesus eigentlich in seinem Leben erlebt haben? Wir lesen in Johannes 12, Vers 37 zum Beispiel, trotz aller Wunder, die er vor ihren Augen getan hatte, glaubten die Menschen nicht an ihn. Und ich habe mich oft gefragt, wie hält man so ein Leben auch voller Enttäuschung aus? Wie ist Jesus damit umgegangen? Wie ist er mit Enttäuschungen fertig geworden? Und was können wir von ihm lernen, wenn wir selbst von Menschen enttäuscht werden? Und ich möchte drei Vorbemerkungen machen. Die erste lest ihr jetzt auf der nächsten Folie. Enttäuschung gehört zu Gottes Plan für dein Leben. Das ist schon mal eine harte erste Folie. Enttäuschung gehört zu Gottes Plan für dein Leben. Und dass Menschen dich enttäuschen und hintergehen und ausnutzen werden, das kannst du nicht vermeiden. Und wir wissen das, weil wir das schon in der Bibel lesen. Wir wissen das nämlich wegen Judas. Unter Gebet wählt Jesus seine Jünger aus und einer von denen ist ein Teufel. Das können wir lesen. Nächste Folie, Johannes 6, Vers 70. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war einer der 12. Jesus kannte Judas. Er kannte auch Judas Herz. Aber indem er Gottes Willen tut, erwählt er ihn Und wir dürfen daraus etwas ganz Wichtiges lernen. Nämlich, wenn ich meine eigene Biografie in Gottes Hände lege und er mit mir seine Geschichte schreibt, dann werde ich auf Menschen treffen, die mich bis ins Mark verletzen und verraten werden. Und es wird besonders dann wehtun, wenn es Menschen sind, denen ich vertraut habe, die mir nahe gestanden haben. So wie Jesus, das Judas auch am Ende fragt: Überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Habt also im Leben einen Blick und eine gesunde Erwartungshaltung. Enttäuschung gehört zu Gottes Plan in deinem Leben. Die nächste Vorbemerkung und die nächste Folie. Enttäuschung brauchen uns nicht davon abhalten, geistlich intensive Zeiten mit einem kleinen Kreis von Freunden zu verbringen. Und das gilt selbst dann, wenn uns Menschen oder Freunde uns manchmal enttäuschen. Jesus hatte einen kleinen Kreis von Freunden, von Buddies, ja, Jakobus, Johannes, Petrus zum Beispiel. Es sind die drei, die mit ihm auf dem Berg der Verklärung sind. Sie allein sind dabei, als Jesus die Tochter des Jairus auferweckt. Und Jesus bittet genau die drei in Gethsemane mit ihm zu beten. Und egal wie uns Menschen enttäuschen, lerne ich am Beispiel von Jesus, dass ich mich niemals ganz zurückziehen darf. Kein Mensch ist ein Einzelkämpfer. Ich glaube, wer versucht, Einzelkämpfer zu sein und zu werden, der wird irgendwann komisch. Meine Seele braucht nämlich Komplizen. Und diese Komplizen, die müssen nicht perfekt sein. Die dürfen dumme Vorschläge machen. Ja? Die dürfen auch mal völlig versagen. Ja? Die dürfen auch mal einschlafen im Gebet in Gethsemane. Jesus ruft es ihm zu: Simon, schläfst du? Kannst du nicht eine Stunde mit mir wachen? Und ich sage immer, besser drei Normalos, die mit mir sind, als allein bleiben. Lass dich von Enttäuschung deines Lebens nicht in Einsamkeit drängen. Ich verstehe das und ich verstehe auch die Tendenz, aber die ist nicht gesund. Ich glaube, es ist wichtig, ein paar Freunde zu haben, mit denen man Verherrlichung, Todesangst, gute, böse Tage, ein kaltes Bier, ein Glas Wein oder eine Tasse Tee teilen kann. Ein dritter Punkt. Klagen, ja, murren, nein. Und das ist manchmal ein ganz schmaler Grat. Denn Enttäuschungen laden uns förmlich dazu ein, Gott Vorwürfe zu machen und mit dem Schicksal zu hadern, so wie die Israeliten sich gegen Gott in der Wüste aufgelehnt haben. Meine dringende Bitte ist, lasst es sein. Denn die Grenze zwischen Klagen und Murren ist die Grenze zwischen mir geht es schlecht auf der einen Seite und du meinst es schlecht mit mir auf der anderen Seite. Wie meine ich das? Klagen schüttet immer sein Herz aus vor Gott. Mit allen Zweifeln, mit allen Ängsten, mit allen Anfragen, mit allen Nöten. Und Murren sucht immer einen Schuldigen. Und der ist schnell gefunden und das ist meistens Gott. Klagen, ja, also vor Gott sein Herz ausschütten. Murren, einen Schuldigen suchen, Gott für irgendwas verantwortlich machen. Nein. Mach Gott keine Vorwürfe. In Prediger 3, Vers 14, ihr könnt es mitlesen, auf der nächsten Folie steht: Ich begriff, dass Gottes Werk für immer bestehen wird. Niemand kann etwas hinzufügen oder wegnehmen. So hat Gott es eingerichtet, damit die Menschen Ehrfurcht vor ihm haben. Niemand wird Gott in der Ewigkeit Vorwürfe machen. Also lasst uns besser jetzt schon eben nicht damit anfangen. Wenn wir das einmal zusammenfassen, die drei Punkte auf der nächsten Folie, dann lesen wir nochmal: Enttäuschung gehört zu Gottes Plan in deinem Leben. Pass auf, dass Enttäuschung dich nicht in die Einsamkeit treiben. Und Klagen, ja, Murren, nein. Was können wir jetzt von Jesus konkret lernen? Wie können wir von Jesus lernen? Ihr könnt euch mal überlegen oder mal anschauen, warum verlassen Menschen eine Gemeinde? Und es ist ganz oft so, dass Menschen eine Gemeinde verlassen, weil sie von ihnen enttäuscht wurden, weil sie Enttäuschung erlebt haben. Und es fiel ihnen in dieser ganzen Enttäuschung immer schwieriger und immer schwerer, sich wieder noch mit der Gemeinde als Ganzes zu identifizieren. Ich glaube, ihr habt das hier in Wehna auch schon erlebt. Das hat jede Gemeinde erlebt. Und ich habe noch ein paar Thesen mitgebracht. Die erste könnt ihr mitlesen. Jesus macht Erfolg und den Applaus der Menschen nicht zum Gradmesser seiner Lebendigkeit und seines Wohlbefindens. Was meine ich damit? Jesus trifft, wie ich es ja am Anfang schon gesagt habe, auf eine ganze Menge Ablehnung. Gerade bei denen, die ihn als Messias eigentlich hätten erkennen und feiern müssen. Es sind die Theologen, es sind die Religiösen, es sind die Bibelkenner, die ihm das Leben schwer machen. Jesus ist ihnen suspekt und sie fangen an, hinter seinem Rücken über ihn zu reden und ihn zu diffamieren. Aber er lässt sich nicht aufhalten. Zu keinem Zeitpunkt stellt Jesus seine Berufung in Frage. Nicht als nach der Predigt in Johannes 6 bis auf den engsten Kern der Apostel alle Leute gehen. Nicht als die Pharisäer ihm unterstellen, mit dem Teufel im Bunde zu sein. Und nicht mal da, als seine eigene Familie denkt, er sei verrückt. Das können wir alles in der Bibel lesen. Jesus bleibt immer ausgeglichen, lebendig, präsent und souverän. Er wirkt nie wuschig, leblos, nicht ganz bei der Sache oder ist unsicher. Denn er ist sich seiner Berufung sicher und bleibt sich seiner Berufung sicher. Er weiß, wer er ist und wozu er auf diese Erde kam und er lebt mit diesem Widerstand. Und er stellt seine Berufung nie in Frage. Und das sollten wir auch nicht tun. Vielleicht ist nämlich Enttäuschung der beste Beweis dafür, dass wir noch auf dem richtigen Weg sind. Da könnt ihr mal drüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal fragt, warum so viele Sachen, die wir in unseren Gemeinden tun, oft so angefochten sind. Ich glaube, weil wir Dinge richtig machen. Weil du als Teil deiner Gemeinde deine Berufung lebst. Und wenn du das tust, wenn du deine Berufung lebst in deiner Gemeinde, wo du bist, als Teil von irgendetwas, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, einfach als Gast, als Mitglied, dann lebst du diese Berufung und ich verspreche dir Gegenwind. Jesus hat das erlebt, wir werden das erleben, aber geben wir deswegen auf? Nein, weil Jesus hat auch nicht aufgegeben. Und er will sein Überwinderleben durch uns leben. Das ist nämlich genau die Sache, die unser Widersacher will, der Teufel. Er will nämlich, dass du deine Berufung in Frage stellst, dass du denkst, das war mir jetzt alles zu viel. Ich gebe auf, ich komme mit dem einen nicht klar, es kommt keiner mehr zu meinen Treffen, unsere Gruppen werden immer kleiner. Ich komme mit dem oder der nicht zurecht, ihr kennt so viele Gründe. Ich sag euch, der Teufel kann dir das ewige Leben nicht mehr nehmen, aber er kann dich lähmen und dir das Leben für Gott madig machen. Das vergessen wir oft. Und Enttäuschungen sind oft das Mittel, das er einsetzt dazu. Und das ist mir nämlich persönlich heute Morgen ein ganz wichtiger Punkt. Der kommt jetzt. Der wird nämlich oft falsch gemacht. Nächste Folie. Woher nimmt Jesus diese Gradlinigkeit und Ehrlichkeit im Umgang mit Menschen? Und um das Geheimnis seines Lebens, also Jesus Leben, zu verstehen, müssen wir über Gebet sprechen. Jesus kann nämlich so leben, wie er lebt, weil er viel Zeit alleine mit Gott verbringt. Und wenn wir uns fragen, was ging da in seinem Kopf vor, dann müssen wir die Psalmen lesen, weil viele Psalmen sind nämlich messianisch. Das heißt, sie handeln von Jesus. Und sie beschreiben nicht, was er erlebt, sondern was er gefühlt und gedacht hat. Und wenn wir wissen wollen, wie ein geistlicher Mensch in der Gegenwart Gottes mit Enttäuschung und Frust umgeht, dann dürfen wir uns immer wieder an den Psalmen orientieren. Und in dem Psalm merken wir, wie dort geistliche Menschen ihre Nöte Gott offenbaren. Sie klagen, sie weinen, ihr Unverständnis bringen sie zum Ausdruck. Sie äußern ihre Fragen, aber sie sagen auch immer wieder ihre Hoffnung auf Gott, ihr Harren auf Gott und die Freude darüber, dass Gott rettet. Das sind die Psalmen. Und das darf auch unsere Erfahrung sein, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Und Achtung, wichtigster Punkt dieser Predigt, wenn wir Gott als Tröster erleben. Ja? Der Heilige Geist wird auch Tröster genannt. Und das ist eine der größten Sorgen für mich im Blick auf modernes Christsein, dass wir nicht genug von Gott getröstet werden, weil wir nicht genug Zeit mit ihm in der Stille, im Fragen, im Harren und im Weinen verbringen. Weil wir uns oft ablenken lassen von scheinbar wichtigeren Dingen. Also, wichtigster Punkt, nächste Folie. Gottes Antwort auf Enttäuschung ist Trost. Und wenn wir enttäuscht werden, dann müssen wir trauern. Trauern ist nämlich viel mehr als Dampf ablassen. Trauern bedeutet, vor Gott über das zu weinen, was wir erlebt haben. Weinen, klagen, ringen, bis Gott uns tröstet und uns seinen übernatürlichen Frieden schenkt. Bis Gott uns stärkt und unser Herz festmacht. Und irgendwann spüren wir genau das. Und dann sind wir Getröstete. Weil ohne Trost landen wir nämlich in der Bitterkeit und ziehen uns zurück. Es wäre wieder genau das, was der Teufel will. Nochmal, Enttäuschung braucht Trost und Trost findet der, der trauert. Was Trost nämlich nicht braucht, ist Aufmunterung. Und das, glaube ich, auch eine sehr gute und starke und moderne Strategie des Teufels, uns zu schaden, uns geistlich zu schaden, uns nämlich genau das einzureden. Ich bin enttäuscht und gleich kommt die Lüge, jetzt musst du etwas machen, damit du dich wieder gut fühlst. Und statt in meiner Enttäuschung Gott zu suchen und mit ihm Zeit zu verbringen, bis er mich tröstet, fange ich an, Serien zu schauen, Computer zu spielen, laut Musik zu hören und jetzt kommt was Provokantes, vielleicht sogar zu einem Lobpreisabend zu gehen. Ich glaube, ich bin absoluter Lobpreisabend-Fan, total. Und ich glaube, man kann auch zu Lobpreisabenden gehen, um sich aufzuputschen. Als Therapie gegen Niedergeschlagenheit, kurz den Enttäuschungen des Alltags in ein emotionales Hochfliehen. Aber was da auf lange Sicht auf der Strecke bleibt, ist mein innerer Mensch. Und der braucht Trost und Gottes Trost. Und erst wenn ich getröstet bin, kann ich auch Gott wieder richtig Lieder singen. Aber wir wollen ja an Lobpreisabenden Gott loben. Und bitte komm auch nicht in einen Gottesdienst, um dich von den Enttäuschungen des Lebens mit einer Predigt abzulenken oder auch mit Liedern aufzuputschen. Das tun wir nämlich auch ganz oft. Und wie schon gesagt, ich bin total für moderne Gottesdienste, für lebendige Lobpreisabende, für all das. Ja, ich bin da auch total für, dass Predigten zum Denken anregen. Aber wenn wir Enttäuschung erleben, dann brauchen wir keine Ablenkung. Dann brauchen wir keinen Kick. Dann brauchen wir Trost. Und Trost finden wir nur bei Gott und nur, wenn wir trauern. Und natürlich können wir den Heiligen Geist wirken sehen in Gottesdiensten und auch etwas für unser Leben mitnehmen. Und dann wende das Gehörte an und lass dich in der Stille von Gott trösten. Ich komme fast zum Ende. Trost ist auch die Grundlage für den nächsten Punkt. Den Punkt aber erst angehen, wenn du getröstet bist. Erst Stille vor Gott, dann reden mit den Menschen, weil sonst überschreitest du schnell die schmale Grenze zwischen gerechtem Zorn auf Enttäuschung und ungerechter Wut auf Menschen. Letzter Punkt, nächste Folie. Jesus spricht Enttäuschung an. Jesus ist nämlich nicht der mit dem emotionalen Panzer. Er ignoriert nicht Enttäuschung, sondern er hat Erwartungen und wenn diese enttäuscht werden, dann spricht Jesus diese Enttäuschung an. Und ich merke, dass mir das persönlich oft sehr schwer fällt. Ich habe mal in einer Zeitschrift einen Artikel über das Thema emotional gesundes Leiten gelesen. Und da wird ziemlich klar beschrieben, dass eine geistlich gesunde Gemeindekultur entstehen kann oder nur entstehen kann, wenn man die Geschwister, und der Autor nennt diese Geschwister Elefanten, er nennt die Elefanten, wenn man sie mit ihrer Trampeligkeit und mit ihren Defiziten konfrontiert. Ja, mit ihrer Trampeligkeit und ihren Defiziten konfrontieren. Wie gesagt, mir fällt das total schwer. Ich mag nicht so gerne so konfrontative Gespräche. Ich kann jahrelang konkret für Menschen beten und ihre Sünden vor Gott ausbreiten, aber ich habe vielleicht manchmal Hemmungen, sie konkret daraufhin anzusprechen. Ich bin gut im Wegschauen oder Runterschlucken oder was auch immer. Und deshalb bin ich vielleicht gar kein so guter Leiter. Jesus ist aber anders. Und das können wir wieder von ihm lernen. Er konfrontiert nämlich. Er lässt nämlich die Verantwortung genau da, wo sie hingehört, nämlich bei den Menschen. Und deshalb spricht er auch die Begriffsstutzigkeit der Jünger an. Mir gefällt das sehr. Ja, er sagt in Matthäus 16, begreift ihr denn immer noch nicht? Habt ihr schon vergessen, dass ich 5000 Menschen mit Broten satt gemacht habe? Wie kommt ihr auf den Gedanken, dass ich vom Essen rede, wenn ich euch sage, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Und jetzt begriffen sie, dass Jesus sie nicht vor dem Sauerteig im Brot gewarnt hatte, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Stellt euch mal vor, Ulf würde hier sonntags stehen und zu dir sagen, Eckes, hey Eckes, ich habe da jetzt schon 10-mal drüber gepredigt. Warum verstehst du das immer noch nicht? Hast du dich nachgearbeitet nach der Predigt? Hast du dich montags, dienstags nicht hingesetzt und den Text nochmal gelesen? Ja? Stellt euch das vor. Hast du dir keine Gedanken gemacht über das, was ich sprach? Jesus tut es. Er konfrontiert mit dem Unglauben und der Verdrehtheit des Volkes. Er konfrontiert sie damit. Er sagt ganz krasse Worte in Matthäus 17. Ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Jesus leidet. Und er erlaubt sich, seinen Frust zu äußern. Er macht Gott für seine Lebensumstände keine Vorwürfe. Er lässt die Verantwortung bei den Menschen. Es sind die Menschen nämlich, die nicht verstehen. Menschen, deren Ansprüche an Gott nicht zu ihrem Leben passen, die von Gott gerettet werden wollen, aber ungläubig und verkehrt sind, die nicht mitdenken, immer nur haben, aber sich nicht investieren wollen. Das ist, worunter Jesus leidet. Und er bringt seinen Frust zum Ausdruck. Er ignoriert die Probleme nicht, er spricht sie an. Und zwar bei den Menschen. Und das ist wichtig. Wir können von Jesus lernen. Wir dürfen Enttäuschung ansprechen. Und wir müssen nicht extra heilig sein und unseren Frust immer runterschlucken. Wir müssen nicht warten, bis der Vulkan in uns explodiert. Sein wie Jesus heißt wohl auch konfrontieren und Frust ausdrücken. Wie geht man also damit um? Ich habe für solche Situationen heute Morgen ein paar Anregungen mitgebracht. Und ich fasse sie uns nochmal zum Schluss zusammen. Die nächste Folie, da könnt ihr es mitlesen. Enttäuschung gehört zu Gottes Plan für dein Leben. Irgendjemand wird dich enttäuschen. Umgib dich mit ein paar guten Freunden, die deine Leidenschaft für Gott teilen. Die vielleicht nicht immer da sind, wenn du sie brauchst, aber manchmal. Mehr können sie von dir und du von ihnen nicht erwarten. Fang nicht an, Gott Vorwürfe zu machen. Er ist Gott und er weiß, was er tut. Und Gott macht keine Fehler. Vergiss das nicht. Lass die Enttäuschung deines Lebens nicht deine Berufung in Frage stellen. Sorge dafür, dass nicht deine Biografie, deine Erwartungen das ans Leben herunterzieht. Du bleibst Gottes Geschenk an diese Welt. Und lass dir diesen Gedanken nicht rauben. Du bist unendlich wertvoll in Gottes Augen. Enttäuschung braucht Trost. Das ist das A und O. Statt runterzuschlucken, in die Luft gehen, hinter dem Rücken schlecht über Leute reden, sich zurückziehen, bitter werden und so weiter und so weiter. Enttäuschung braucht Trost. Und Trost gibt es für den, der vor Gott trauert. Und der letzte Punkt, sprich Enttäuschung an. Direkt konfrontativ mit dem Ziel, dass denen, die sich helfen lassen wollen, geholfen wird und die anderen wenigstens wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben. So hat Jesus gehandelt. So hat Jesus gelebt. Und ich glaube, wir können von ihm lernen und ihm damit ähnlicher werden. Das ist ein Prozess, den wir immer wieder üben und lernen müssen. Und dann ist es egal, ob wir 15, 35, 50 oder 85 Jahre alt sind, ob wir schon lange mit Jesus unterwegs sind oder gerade erst den Weg mit Jesus begonnen haben. Wir dürfen von Jesus lernen, essentielle Dinge in unserem Leben anzupacken. Und das gehört dazu, weil das ein großer Teil unseres Lebens ist. Wir werden oft enttäuscht. Wir erleben oft Momente, wo wir nicht wissen, ist das, was macht das jetzt, was ist das? Werde ich jetzt sauer oder wütend oder zornig? Nein, brauchen wir nicht. Ja, klagen ja, murren nein. Vor Gott das Herz ausschütten, sich trösten lassen. Amen.